drei größten Referenzen, die ich da hatte, waren in der Tat überhaupt keine deutschen, nämlich die drei Referenzen, die bei mir ganz oben waren, waren Muse, Radiohead und Placebo.
Eine hohe Spieldynamik auch von irgendwie ruhigeren Parts mit verträumtem Gesang bis irgendwie ja, riffigen Parts mit kraftvollem Gesang ist alles dabei, was die Platte eben auch vielseitig macht.
Ich führe das so ein bisschen zu diesem Gedanken, der manchmal auch sagt, dass dann eigentlich Kreativität entsteht oder Kreativität gefordert ist, wo wir uns eigentlich mit begrenzten Mitteln etwas versuchen umzusetzen.
Alles in allem könnte das doch eigentlich eine schöne Reise in die Nullerjahre werden.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Vorgehört und Nachgedacht. An den Mikrofonen begrüßen euch wie immer meine Wenigkeit Marvin und zum anderen mein geschätzter Freund und Gitarrist Chris.
Moin.
Hallo mein Bester. In Vorgehört und Nachgedacht sprechen wir über Musikalben, die einen von uns jeweils stark biografisch und musikalisch geprägt haben, dem anderen aber gänzlich unbekannt sind. Ganz besonders freue ich mich, dass wir diese Woche einen Gast begrüßen dürfen, Tim Seidler. Tim ist Musiker, Gitarrist und Sänger in der Band Driven by Clockwork. Zum anderen ist er Mitbegründer des Labels Void Plus Plus. Und darüber hinaus engagiert sich Tim in der hannoverschen Musikszene im Open Space Hannover e.V., wo er auf dem Platzprojekt Konzerte betreut. Alle weiteren Infos zu Tim und seinen Projekten verlinken wir euch natürlich gerne in den Shownotes. Ich freue mich zu hören, welches Album du uns heute mitgebracht hast, Tim. Und ohne weitere Umschwünge würde ich sagen, mit einem herzlichen Hallo in die Runde, fangen wir an.
Hallo Marvin, hallo Tim, schön, dass du da bist. Moin.
Ja, hi.
Ja, welches Album hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, auch nochmal Moin an alle, die zuhören. Ich bin heute da mit dem Album Nothing Will Go Wrong von der Independent Rock Band Slut aus Deutschland, aus Ingolstadt und München.
Wunderbar. Marvin, was denkst du denn? Warum hat Tim dieses Album mitgebracht? Was waren so deine ersten Gedanken?
Genau, ich habe natürlich wieder so ein bisschen spekuliert. Ich meine, für die, die es sozusagen noch nicht mitgekriegt haben, Tim und ich sind mittlerweile irgendwie auch musikalisch liiert, wenn man das so sagen kann. Wir sind musikalisch gemeinsam am Musik machen, musizieren und deswegen auch an der einen oder anderen Stelle haben wir uns auch natürlich schon mal über Musik unterhalten. Und da ist natürlich ganz viel, was ich überhaupt nicht weiß und was irgendwie auch noch ein großer, unbekannter Kontinent für mich ist an Musik, die Tim da irgendwie mit sich rumschleppt. Und ich sag's jetzt einfach mal, Tim ist auch ein bisschen älter als ich. das heißt natürlich, dass er auch einen, an manchem Rechnet auch einen gesunden Altersvorsprung hat und dann vielleicht auch ein paar Bands oder Acts früher schon gehört hat, bevor ich sie so auf dem Schirm haben könnte oder früher bei gewissen Bands eingestiegen ist, die ich erst später irgendwie entdeckt habe. Und dann war, glaube ich, Slut so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, fast so eine Überraschungs-Wildcard, weil ich das gar nicht gedacht hätte, dass es so ein großes oder interessantes Album oder nur so eine große Band für ihn ist. Ich hatte ihn einfach nur gefragt, hättest du Lust mitzumachen und ein Album vorzustellen? Und dann kam plötzlich da so aus dem Nichts geschossen Nothing Will Go Wrong von Slut. Und weil ich selber mit dieser Band nicht völlig unbekannt bin, auch, wie soll ich sagen, da auch meine eigene Geschichte zu dieser Band habe, habe ich natürlich gesagt, dass sich das dann natürlich sehr gut anbietet. Das heißt, ich glaube, es war so eine Mischung aus, ich war einerseits sehr überrascht, andererseits ist es vielleicht auch eine Band, die, glaube ich, bis heute viele vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Irgendwie immer noch eine vielleicht sehr interessante Szene bedient, aber jetzt niemals so ganz großen Durchbruch hatte. Das war so, sind vielleicht so die ersten Assoziationen, die ich dazu hatte. Wo die bei Tim selber biografisch zu verorten sind, da tappe ich natürlich total im Dunkeln. Also, der kann mir jetzt alles erzählen. Ne? Es kann sein, dass er die mit 12 schon gehört hat. Es kann sein, dass die erst mit 20 entdeckt hat. Also, da bin ich total natürlich gespannt, was gleich kommt. Und ich finde es natürlich auch umso spannender, sozusagen, um den Ball noch zu dir rüber zu schießen, weil ich zumindest vermuten würde, dass du Slut auch nicht so wirklich auf dem Schirm hattest, Chris. Und das wäre vielleicht jetzt so der Moment, wo ich mal zu dir rüberspiele, was deine Vermutung waren.
Ja, ich glaube, ich hatte Slut im doppelten Sinne nicht auf dem Schirm gehabt. Also im ersten Sinne war Genau, als wir die Idee hatten, uns hier mal einen Gast in die Folge reinzuholen, habe ich ehrlich gesagt eher mit einer Band gerechnet, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt oder nicht aus dem deutschen Raum. Die Band selber ist ja bekanntermaßen macht ja keine deutschsprachige Musik. Und dann im zweiten Sinne hat mich das überrascht, weil Slut für mich einfach nur so ein Bandname war, mit dem ich aber ich habe Slut schon bestimmt 15, 20 Mal gehört, aber nicht einmal reingehört. Und deswegen war
Shame.
Meine Assoziation mit Slut war ehrlich gesagt irgendein schrummeliger Post-Punk, irgendwas in der Richtung. Also ganz andere Szene, in der ich die verortet hätte. Und deswegen war das auf jeden Fall sehr überraschend für mich. Und entsprechend war ich dann aber auch, um jetzt vielleicht schon mal zum ersten Höreindruck überzugehen, weil ich glaube, das macht fast ein bisschen mehr Sinn. Als ich dann reingehört habe, habe ich dann schon viel mehr erkannt, warum es eine Band ist, die sich für diesen Podcast anbietet und auch sehr spannend sein kann. Also es ist eine Band, eine deutsche Band, die nicht sehr deutsch klingt. Für mich auf jeden Fall ein sehr glatter erster Hördurchgang war es dann. Dadurch, dass da sehr viele bekannte Referenzen auch durchscheinen. Und ja, ich glaube, da können wir dann gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber erstmal würde ich jetzt den Ball an Tim zurückwerfen, damit er so ein bisschen erzählen kann, was denn seine wahre Motivation
ja,
war.
Ja, also ich gehe davon aus, dass wir die Eigenschaft teilen, dass wir alle mit dem Eintritt ins Jugendalter, dass die Musik einfach sofort eine sehr große Rolle gespielt hat und natürlich auch ein Stück weit eher identitätsstiftend war. Und ja, bei mir ging das recht schnell über Limp Bizkit, Linkin Park, fast schon so Guilty Pleasures, über Nirvana, Led Zeppelin, dann ganz schnell in den Kosmos der deutschen Gitarren-Indie-Rock-Bands. Das war so zu Mitte der Nullerjahre, also ich spreche jetzt so über die Zeit 2003, 2004, 2005. Das war so die Zeit, in der ich mich ganz, ganz viel mit den genannten deutschen Gitarren-Indie-Rock-Bands, da kann sich auch nicht jeder was drunter vorstellen, aber mit diesen eben beschäftigt habe. Und ja, Slut war eine von diesem, für mich schon fast so eine heilige Dreifaltigkeit, Blackmail, Sumtree und Slut. Und ich habe sehr viel gute Zeit mit Musik von Slut verbracht und tue das eigentlich auch bis heute noch.
Genau, jetzt würde ich einfach mal direkt nachfragen, warum genau das Album? Oder also man müsste vielleicht dazu sagen, es ist ja von 2002 das Album. Warum gerade das vielleicht noch?
Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, sind die meisten Slut-Alben in der Tat vor 2002 auch herausgekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sie alle aufzählen kann. Auf jeden Fall Lookbook kam vor. Nothing Will Go Wrong. Nothing Will Go Wrong, ja, wie du sagst, 2002. Und danach dann, glaube ich, noch All We Need Is Silence, kurz danach,
ja, genau.
2004. Und von diesen genannten drei, mit denen ich mich dann, bis die Still Number One rauskam von Slut, am meisten beschäftigt habe, war einfach Nothing Will Go Wrong das Album, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe, weil eben auch durchaus sehr kraftvolle Songs darauf, also auf diesem Album zu hören sind, die mich damals halt, weil es auch die Zeit war, in der ich angefangen habe, in einer Band zu spielen und selber aktiv viel Musik zu machen, mich damals einfach sehr beeindruckt hat, die Sounds, die einfach auf dieser Platte zu hören sind.
Dann fragen wir doch jetzt einfach mal Chris direkt, der ja so einen ganz frischen, unvoreingenommenen oder eben vielleicht doch voreingenommenen Höreindruck hatte, bevor ich vielleicht nochmal ein paar Infos zur Band nachschiebe. Chris, beschreib doch einfach mal, wie war für dich dieses erste Hören? Und du hast es ja gerade schon angedeutet, dass du da irgendwelche, ich sag mal, Referenzen, nicht deutsche Referenzen auch gehört hast. Klär uns doch mal auf, wie bist du so durch das Album gekommen, das erste Mal beim Anhören, so ganz unvorbelastet?
Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass das Album bei mir sehr flüssig durchgelaufen ist und sehr kurzweilig auf jeden Fall bei den ersten Durchgängen und eigentlich auch bis heute immer war. Also das kann man dem Album auf jeden Fall schon mal sehr zugute halten, dass es nicht zu lang ist, was wir ja durchaus schon mal in diesem Podcast bei ein paar Alben hatten und auch kaum Füller dabei sind. Wenn ich das kritisch wenden kann, kann ich mich auch fragen, okay, warum haben vielleicht auch ein bisschen die Spitzen gefehlt am Anfang? Und im Hinblick auf die Referenzen, wie ich schon meinte, als ich den Namen Slut gehört habe, habe ich jetzt eigentlich erwartet, dass jetzt irgendwie so ein schrammliges Post-Punk oder punkige Indie-Musik kommt von, weiß ich nicht, aller Schrottgrenze, Love A, Ketka, irgendwas in der Richtung. Gerade weil die Band auch als Indie-Rock-Band vor allem meistens bezeichnet wird. Also ich habe natürlich versucht, möglichst unbefangen und nicht zu googeln und alles, aber irgendwie liest man dann doch mal, das ist eine Indie-Rock-Band. Und ich muss ehrlich sein, also als ich dieses Album gehört habe, ist Indie-Rock jetzt nicht die erste Referenz gewesen, die ich hatte, sondern für mich klang das Album eigentlich vielmehr wie ein archetypisches Early 2000s, Late 90s Alternative-Rock-Album. Und die drei größten Referenzen, die ich da hatte, waren in der Tat überhaupt keine deutschen, nämlich die drei Referenzen, die bei mir ganz oben waren, waren Muse, Radiohead und Placebo. Und das war also teilweise bei einigen einzelnen Songs, wo ich direkt dachte, okay, das kann von dem zweiten Placebo-Record sein, das kann Hysteria von Muse sein, das ist ein bisschen inspiriert von den More Heavy-Passagen, die man bei OK Computer oder Kid A in Radiohead findet. Und das sind ja auch alles Alben, die genau in dieser Zeit, in den, weiß ich nicht, 97, 98, frühe 2000er halt rausgekommen sind. Vielleicht auch so ein Early 2000s Alternative Rock Sound, den Foo Fighters oder so mal beim Riffigen, also in den Riffs sozusagen auch mal andeutet. Also das sind so die Dinge, die mir halt total nach vorne gelaufen sind, aber auch in gewisser Weise einerseits so für sozusagen für das Label deutsche Indie-Rock-Band sehr experimentell, aber wenn man dann die Referenzen wie Radiohead oder Muse nimmt, dann wiederum relativ no thrills. Sehr basiert auf diesem Rock-Ansatz, auf der Rock-Band mit ein paar Sound-Experimenten, aber doch alles nochmal sehr viel kompakter, als man das bei den, den genannten anderen Bands findet. Und was mir noch positiv sehr aufgefallen ist, muss ich sagen, am Anfang war der Gesang vor allem, der meiner Meinung nach eine sehr schöne Zerbrechlichkeit und Intimität hatte, gerade dadurch, dass der Sänger nicht besonders viel Volumen auch in der Stimme hat. Und das hat mich dann wiederum sehr stark an The No Twist erinnert, auch wenn der Rest der Musik ein bisschen anders ist. Aber um dann doch vielleicht eine deutsche Referenz reinzubringen. Also das ist quasi eher so sozusagen das Fahrwasser, in dem ich das Ganze gehört habe. Also hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es eine deutsche Band ist, hätte ich wahrscheinlich auch es nicht besonders rausgehört.
Ja, spannend. Ich gebe vielleicht so ein ganz bisschen Unterfütterung zu dem, was du gerade gesagt hast, um nochmal so ein bisschen zu verorten. Oder das vielleicht auch, ich meine, wir können sie jetzt nicht persönlich fragen, von was sie beeinflusst sind. Aber ich meine, Slut ist 1994 gegründet worden. Ist sozusagen schon ihr viertes Album, wenn ich das richtig gezählt habe. Ihr erstes Album ist von 96, For Exercise and Amusement. 98 folgt das Album Interference. Dann, Tim, du hast es gerade schon gesagt, 2001 Lookbook und dann kommt das Nothing Will Go Wrong. Das heißt, die ist eine Band, die, man kann fast sagen, so ein bisschen als Schülerband auch angefangen hat und lange auch so ein bisschen so ein Image auch hatte und vielleicht auch deswegen irgendwie auch so ein bisschen als Indie-Rock gehandelt wurde. Aber ich finde, du hast es ganz gut beschrieben und so ging es mir jetzt beim Hören auch nochmal, dass die schon irgendwie auch doch ganz anders klingen als was sonst so und als deutscher Indie auch gerade Anfang der 2000er mit dem großen Aufkommen von Bands wie Juli und Silbermond und Beatsteaks und Sportfreunde Stiller und Konsorten, dass die, finde ich, irgendwie einen viel irgendwie schon erwachseneren Sound gefahren haben, einen kälteren Sound, einen irgendwie cooleren Sound und dadurch sich irgendwie total abgehoben haben von dem, was so sonst so im deutschen, sag ich mal, Indie-Rock irgendwie gerade gehandelt wurde. Und ich glaube, da ist das Album Nothing Will Go Wrong sogar noch mal ein Stück weit in der Reihenfolge sogar fast einer der härtesten, was die Produktion auch betrifft. Also die früheren Alben, die haben noch wesentlich mehr so einen bisschen intimeren Charme, auch ein bisschen mehr lo-fiiger. Ich weiß nicht, wie du die so gehört hast, aber so ging es mir zumindest damit, Tim. Ich fand die früheren Alben davor doch echt noch ein bisschen zarter und bei Nothing Will Go Wrong haben sie schon auch ganz schön viel wirklich auf 12 gedreht von der Produktion her, auch die Drums und dergleichen. Aber trotzdem irgendwie auf eine sehr eigene Art und Weise, ohne diese Referenzen und bei, ne, du hast es gerade genannt, Placebo wäre für mich auch eine Referenz, die ich an ein paar Stellen einfach im Ohr hatte. Oder so bei einzelnen Songs, wo ich eigentlich die Hommage an Placebo eigentlich fast schon gehört habe. ich sozusagen, und auch Muse an vielen Stellen, wo es einen hohen Gesang gibt, der lang gehalten wird, über dann doch irgendwie relativ riffige Parts, dachte ich so, ja, auch wenn die Jungs das vielleicht nicht alles gezielt so gemacht haben, merkt man vielleicht, in welcher Zeit sie musikalisch sozialisiert wurden und dass diese Einflüsse bei ihnen auf eine dann doch schöne Art und Weise zusammenkommen. So ging's. Also das kann ich voll unterstreichen. Oder wie schätzt du das ein, Tim? Hörst du dir auch? Oder?
Ich kann das, ich kann eure Einschätzung nur unterstreichen. Also wenn man es nicht wüsste, dann also es ist durchaus Rezensionen aus der Zeit treffen da genau den Tenor, den ihr beide beschrieben habt. Genau diese Referenzen kann man da durchaus lesen. Ich selber habe das Album jetzt auch nochmal heute gehört und ja klar, also die Radiohead. Die Radiohead-Referenz kann man nicht vor der Hand weisen. Und wo wir schon bei dem Thema waren, ja, warum ist das Album für mich, warum habe ich das Album genannt? Warum hat das Album für mich die Tragweite, die es für mich hat? Und das ist dann halt, ja, das geht schon in Richtung Radiohead. Einfach dieses, ja, schon irgendwie coole Zusammenspiel aus coolen Gitarrensounds mit aber auch Tasteninstrumenten dazu. Eine hohe Spieldynamik auch von irgendwie ruhigeren Parts mit verträumtem Gesang bis irgendwie ja riffigen Parts mit kraftvollem Gesang ist alles dabei, was die Platte eben auch vielseitig macht.
Und Chris, um vielleicht noch deine Einreferenzen ein bisschen was zu unterfüttern, die ganze Platte wurde gemixt von einem Menschen, der nennt sich Olaf Opal. Der hat unter anderem auch gemixt Platten von Juli, International Music, Erregung öffentlicher Erregung, aber auch ältere bekannte Bands wie Fotos, Die Sterne, Kleeze und The No Twist. Also ja, das bewegt sich schon alles musikalisch in einem Kosmos, der sich kennt und der aufeinander verweist. Und um mal diesen Ausblick zu geben, ich glaube, gerade wenn man sich die späteren Sachen von Slut anhört oder auch die jüngsten Veröffentlichung von denen, ist, glaube ich, die Nähe zu The No Twist eigentlich sogar noch sprechender musikalisch, die da eigentlich passiert ist. Also auch da würde man sagen, treffen sich gewisse, süddeutsche Elektro-Indie-Artists, die dann irgendwie zusammenkommen. Also auch da ist man auf ein bisschen richtigen Riecher. Bei dem Mastering ist es ähnlich, das hat Kai Blankenberg für das Album gemacht und der hat eben auch Alben von Juli und Matzen und Beatsteaks gemastert. Vermutlich wurden sie deswegen auch immer so ein bisschen gehandelt, vielleicht in dieser Riege von deutschen Indie-Bands, weil man sie irgendwie dahin so stecken wollte. Aber vielleicht war das auch mehr so eine Entscheidung eben von eine PR-Entscheidung oder für die Promotion, weil da gewisse Leute eben an den gleichen Reglern standen bei dieser Band. Aber sie hat doch irgendwie anders funktioniert hat. Nur so als kleine Beobachtung. Und gerade weil du das auch nochmal meinst, irgendwie Tim mit diesen kraftvollen Gitarren, das fand ich ziemlich gut bei dem Album, dass ich oft das Gefühl hatte, der Gesang ist eigentlich fast zu leise gemischt. Also dass in vielen Songs der Gesang sich fast so ein bisschen gegen ankämpfen muss, gegen diese Gitarrenwände, die da kommen. Und das fand ich cool, weil das Album an sich jetzt gar nicht so ultra dick fett überproduziert ist, dass man da von Gitarren erschlagen wird, aber weil der Gesang einfach nicht so in your face ist, kriegt es nicht so einen poppig anbiedernden Part, sondern hat irgendwie einen schönen Wechsel, dass die anderen Instrumente irgendwie auch gleichrangig vorne mitstehen können. Und das fand ich irgendwie, gefällt mir persönlich sehr gut, weil ich auch eigentlich insgeheim auch gerne mal ein Fan bin, wenn die Vocals eben nicht in your face mir irgendwie ins Gesicht sagen, was sie von mir wollen. Sondern auch einfach ein bisschen woanders tiefer gestellt sind. Das fand ich irgendwie auch richtig gut. Auf dem Abend mir richtig gut gefallen, auf jeden Fall.
Ich hätte noch einen kleinen Fun-Fact an der Stelle, den ich auch noch mal zu der Verbindung zu No Twist beisteuern kann. Und zwar kommen The No Twist ja aus Weilheim, auch in Bayern, meine ich. Und dort haben sie auch ein Studio, glaube ich, auch gar nicht so kleines. Und Slut haben dort meines Wissens nach sogar mehrfach aufgenommen. Das heißt, die kennen sich auch durchaus.
Alles eine Ursuppe. wo wir jetzt gerade schon bei süddeutschen Bands sind, ich glaube, eine Referenz, die mir gekommen ist, sozusagen, wo ich schon fast eher die Vermutung habe, dass wiederum Slut diese Band inspiriert haben und was mir vorher sozusagen überhaupt für mich ein Missing Link war die Band The Intersphere, die, würde ich sagen, in einem sehr ähnlichen Fahrwasser eigentlich heutzutage unterwegs sind, wie es auf diesem Album zumindest jetzt auf Nothing Will Go Wrong häufig tönt. Sehr ähnliche Referenzen, vielleicht ein bisschen geupdatet durch modernen Sound und durch dann letztendlich die Bands, die durch Placebo, Muse, Radiohead in der nächsten Welle beeinflusst worden sind. Und auch da fände ich es, glaube ich, fast spannend, jetzt nochmal nach dem Podcast oder sozusagen dann nochmal die Nachrecherche zu betreiben, ob zwischen Slut und The Intersphere Verbindungen und Verknüpfungen stehen. Vielleicht weiß ja einer von euch beiden da auch mehr.
Ja. Ist mir zumindest nicht entgegengeflogen. Aber ich habe auch eher, muss ich gestehen, nach hinten geschaut und gar nicht so sehr nach vorne geschaut. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, dass sich dieser Rhythmus an echt nacheinander folgenden Veröffentlichungen dann auch Ende der Nullerjahre auch wesentlich dünner geworden ist. Also es gab in dem Sinne, um das vielleicht nochmal kurz zu erzählen, einerseits nochmal ein spannendes Projekt, wo sie Bertolt Brecht vertont haben. Die Drei-Groschen-Oper ist sozusagen ein ganz spannendes Ding gewesen, auch für die, weil sie danach auch angefangen haben, insgesamt wesentlich experimenteller Musik zu machen. Also danach kam das Album noch Still Number One, wo man das schon irgendwie merkt, dass sie plötzlich angefangen haben, so ein bisschen aus diesem ganz typischen Rock-Setting immer mehr auszubrechen. Dann waren sie mit Julie C. unterwegs und haben so eine Art Co-Projekt mit ihr aufgezogen. Und dann gab es eine längere Zeit Pause, bis 2013 erst wieder ein Album herauskam, was wesentlich elektronischer geworden ist. Das Alienation heißt das. Und dann jetzt eine lange Pause bis 2022 mit ihr jüngster Longplayer erschienen ist. Talks of Paradise, nee, 2021 sogar. Der aber auch das eigentlich fortsetzt, was mit Alienation eigentlich schon angefangen hat. Und dabei eigentlich nochmal ein ganz neues Kapitel eigentlich aufschlagen, musikalisch. Was also gar nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, was man an diesen Early Alternative Placebo Sounds früher gehört hat. Aber auch für mich ein Beispiel ist von einer Band, wie wir hatten es, glaube ich, bei Arctic Monkeys hatten wir es, glaube ich, auch eine Band, die es geschafft hat, sehr in Würde zu altern. Also ich glaube, so eine Musik, wie die vor 20 Jahren gemacht haben, können sie heute irgendwie vielleicht auch nicht nochmal machen. Und das finde ich irgendwie auch gut, dass sie es nicht versuchen, noch genauso zu klingen wie damals, als sie jung und wild waren. So ein bisschen ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie viel du von den späteren Sachen, wie weit die noch weiter verfolgt hast, Tim?
Sehr aufmerksam. Also sämtliche Slut-Platten befinden sich in meiner natürlich in meiner Sammlung.
Das frage ich
auch. Und ja, du hast den Werdegang ganz gut beschrieben, wobei ich der Meinung bin, gut, ich habe mich jetzt nicht auf Alienation vorbereitet so richtig, dass durchaus auch noch Gitarrenwände auf der Alienation zu hören sind. Aber wie du sagst, sie haben sich weiterentwickelt. Das ist ja eigentlich so die Eigenschaft, die eine Band, die man über Dekaden verfolgen möchte, inne tragen sollte, sich zu entwickeln, sich gut zu entwickeln, sich auch irgendwie neu erfinden zu können. Und das haben sie doch bis zu der Nothing Will Go Wrong schon bewiesen, dass sie es können. Und in Folge auch. Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall nachzuhören.
Ich werde jetzt einfach mal kurz erzählen, wie ich zu dieser Band gekommen bin. Tim, du hast es gerade bei dir schon erzählt, es lag bei dir irgendwie so in der Luft. An mir ging die völlig vorbei, muss ich gestehen. Also bei mir war es wirklich so, ich meine, ich bin auch in den Mitte der Nullerjahre irgendwie viele mit Musik in Berührung gekommen, bin dann auch in die Alternative-Rock-Ecke geendet. Placebo habe ich natürlich gehört, als ich 13, 14, 15 war. Slut habe ich wirklich erst kurz vor Ende meiner Schulzeit über meine Partnerin kennengelernt, die sozusagen ein großer Slut-Fan war. Die hat mir, und das ist, glaube ich, so meine Urerfahrung, sozusagen die Nukleus, meine Kernerfahrung mit Slut ist, dass sie mir eine CD gebrannt hat, so schöne Rohlinge, die man sich damals gebrannt hat. Da stand irgendwie nur drauf, ich glaube, Slut chronologisch oder Slut Best of chronologisch oder sowas. Und es waren irgendwie 15 oder 16 Lieder von Slut. Ich kann heute überhaupt nicht nachvollziehen, nach welchem System die sie mir gebrannt hat. Also war das irgendwie alle Alben waren, aber von einem Album gefühlt ganz viele Lieder, von den anderen dann nur weniger. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Aber diese Auto-CD haben wir auf extrem vielen Autofahrten gemeinsam nachts im Auto immer gehört. Und deswegen habe ich so eine ganz tiefe Verbindung dazu auch, und wir hatten das schon mal bei einer CD, aber bei Slut ist es auch so, dass ich die nachts beim Autofahren hören kann. Das war sozusagen total witzig, weil ich sozusagen halt vorher auch keinen Freundeskreis hatte, mit dem ich diese Band gehört habe. Auch bis heute nicht so viele Menschen in meinem Freundeskreis habe oder Bekanntenkreis, die hören. Das heißt, es war eigentlich immer so ein Partner-Ding, was wir beide hatten, dass wir beide, wenn wir im Auto waren und ich wussten, boah, was hören wir jetzt, haben wir diese Slut-CD reingemacht und mich dann nach und nach erst so ein bisschen in deren Diskografie irgendwie mal bewegt habe und dabei so ein bisschen reingehört habe. Deswegen wäre jetzt nochmal meine Frage an dich zurück, Tim. Warst du der einzige Slut-Fan in deiner Clique? Oder warst du da als Musikkonnoisseur im Prinzip der, der vorne dran war und gesagt hat, oh, ich leg jetzt mal die Slut-Platte auf? Oder wurde das irgendwie heiß gehandelt bei euch und alle haben?
Zu der Zeit, als es so identitätsstiftend war, also Slut als Musik jetzt für mich, ja, ich spreche da so über die Jahre 2005, da kann ich mich noch gut dran erinnern, an eine Studienfahrt nach Berlin mit der Schule damals. Und ich glaube, das war auch so das erste richtig bewusste Mal, dass man durch Berlin streifte, dann halt eben auch mit einem meiner engsten Freunde, Gott sei Dank auch bis heute noch, der sich auch sehr anstecken lassen hat und dann aber nicht aus meiner Schulklasse noch auch ein enger Freund, der mir auch geblieben ist. Mit den dreien habe ich sozusagen auch die Leidenschaft für Sumtree, aber auch die für Slut damals dann teilen können, sodass man auch das ein oder andere Konzert eben zusammen erleben durfte.
Weil vielleicht, das als kleinen Funfact, und das ging an mir auch völlig vorbei, wisst ihr, wo Slut gespielt haben? Medienwirksam.
Jetzt kommt's. Ach so, ich weiß es. Darf ich sagen, Bundesvision Song Contest bei Stefan Raab. Das habe ich sogar live gesehen. Ich erinnere mich.
Das waren Zeiten.
Ja.
Sind sie für Bayern angetreten, also... mache jetzt keine bayernfeindlichen Sprüche hier, aber stark, dass sozusagen sowas aus so einem Bundesland so starke Musik kommen kann. Genau, sie haben nicht den ersten Platz bekommen damals. Das war damals am 2005 war das dann Juli, der den ersten Platz bekommen hat. Aber ich glaube, das war auch, um vielleicht auch das so ein bisschen von den Chartplatzierungen, spiegelt sich das auch wieder, dass nämlich das Nothing Will Go Wrong Album dann so ein bisschen und das All We Need Is Silence eigentlich so ein bisschen den Peak in den deutschen Chartplatzierungen eigentlich auch markiert hat. Es gab danach niemals so einen riesigen Durchbruch und wahrscheinlich war so der Bundesvision Song Contest für Slut so ein bisschen sozusagen der Pinnacle deutscher Medienaufmerksamkeit und danach haben sie sich, glaube ich, sehr angenehm ihren Platz in ihrer Szene irgendwie eingerichtet und konnten dann irgendwie ihr Ding weitermachen, aber waren dann auch nicht mehr irgendwie darauf angewiesen, jetzt in den deutschen Charts auf in die Top 10 oder sowas zu rutschen. Sozusagen deren Peak. Fand ich aber einen total witzigen Zufall, weil ich das auch gar nicht so mit denen als erstes assoziiert hätte, dass sie für sowas zu haben sind. Aber es hat stattgefunden, auf alle Fälle. Vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit, dass wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer Nothing Will Go Wrong anschauen und vielleicht mal ein paar einzelne Songs aufgreifen. Und mal vielleicht so ein bisschen, wir müssen vielleicht nicht jeden Song im Einzelnen durchgehen, aber vielleicht mal unsere Highlights und Lowlights besprechen, denn ich finde, es gibt so ein paar Songs, die für mich jetzt nicht unbedingt super, super stark sind und das sind für mich gerade die, die so ein bisschen kürzer und griffiger kommen wollen, dabei aber vom Gefühl her irgendwie bisschen generischer sind und das sind für mich irgendwie so Songs wie Easy to Love, die auf alle Fälle zwar irgendwie so ein Single-Auskopplungs-Vibe hat, aber für mich irgendwie auch ein bisschen sich schnell abnudelt. Universal finde ich irgendwie auch nicht so stark im Vergleich zu anderen Songs. Und auch One More Day, der vorletzte Song, ist für mich so ein Rausschmeißer, den man gefühlt irgendwie noch aufs Album gesetzt hat, um noch Material zu haben. Aber auch so zwischen Songs wie Blow Up und No Flowers Please eigentlich total untergeht, die irgendwie viel stärker oder viel besser sind. Und ich finde, manchmal sind da noch so, merkt man noch, wie da so ein bisschen, ich will nicht sagen, alte Schülerband drin steckt. Aber irgendwie dienen manche Songs eine ziemlich hohe Messlatte, die dann von manchen anderen späteren Songs auf dem Album doch ein bisschen gerissen wird. So ging es mir bei ein paar Stellen. Wie ging es euch da?
Also um da mal kurz reinzuspringen, ich hätte wahrscheinlich genau die gleichen drei Songs benannt wie du. Unsere Hörerinnen und Hörer konnten das jetzt natürlich gerade nicht sehen, aber ich habe auf jeden Fall sehr stark zustimmend genickt gerade. Easy to Love wirklich im besten Sinne leider nur ein okayer Song. Und bei Universal war, glaube ich, meine erste Referenz, dass das halt auch sehr gut einfach eine Donuts oder Beatsticks Single hätten sein können. Irgendwie fand ich es auch fast ein bisschen ironisch, dass mein Streamingdienst nach Ende der Platte im Autoplay mich zu den Donuts Stop the Clocks weitergeleitet hat. Und leider gibt es so ein paar Nummern auf diesem Album, die so ein bisschen in diese relativ egalo Alternative-Rock-Schiene gehen. Und was eigentlich sehr schade ist, weil gerade das erste Drittel und dann auch im letzten Drittel, jetzt mit Ausnahme dieses
One More Day,
genau, sehr, sehr starke Nummern dabei sind. Also Falling Down ist ein sehr, sehr schöner Opener, der halt auch direkt eine Ansage eigentlich gibt. Bei I Can Wait kann man die Radiohead und Muse-Referenzen nicht von der Hand weisen, aber auch trotzdem sehr stark. Und welche Nummer ich auch sehr stark finde, war Reminder, der sich auch ja eben sehr stark, da habe ich mich sehr stark an The National Anthem von Radiohead erinnert, wo sozusagen ein treibender Bass die Grundstruktur vorgibt, um die sich rum quasi dann alles aufbaut, hat man ja aber auch bei anderen Songs wie Hysteria von Muse. Und das sind auf jeden Fall sehr schöne Referenzen, aber auch da finde ich teilweise, wie gesagt, auch eine gute Eigenheit drinne. Gerade die Griffigkeit ist manchmal schön. Also gerade auch der Gesang, der halt, wie gesagt, diese Weichheit hat, aber andererseits vielleicht dann nicht ganz so säuselnd ist, wie das bei Radiohead manchmal ist, wo das dann doch ein bisschen zu viel wird. Das hat mir auf jeden Fall auch sehr schön gefallen. Und der Closer, No Flowers, Please, ist auch einfach nochmal ziemlich stark. Tim, wo siehst du denn so deine High- und vielleicht auch Lowlights?
Hoffentlich haben wir jetzt nicht deine Lieblingssongs alle schlecht geredet. Das war richtig
Easy
bitter.
Easy to Love, Lieblingssong.
Beste Song.
Also, es ist nicht mein Lieblingssong, aber ich finde Easy to Love, ich finde das Riff einfach sehr catchy. Von Easy to Love. Es gab damals, es waren ja noch die guten alten MTV-Zeiten, wo man halt wirklich auch noch Musikfernsehen geschaut hat. Es gab ein sehr geiles Video zu Easy to Love. Da haben sie in einem, ja, im Prinzip in einem dunklen, leeren Raum, der so unendlich war, wurden die Gitarristen gefilmt und die haben so auf so Drehtellern gestanden. Dann haben die da noch mit Strobo gearbeitet, weswegen mir wahrscheinlich auch Easy to Love sehr im Gedächtnis geblieben ist. Aber wie gesagt, dieses catchy Riff, ich find's gut. Bei One More Day muss ich euch definitiv zustimmen auch. Also das wäre wahrscheinlich so die Nummer, wenn ich mich für 2-3 Songs entscheiden müsste, die ich nicht mit auf die einsame Insel nehmen würde, dann wär's wahrscheinlich One More Day und Universal auch. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also es ist natürlich immer eine subjektive Geschichte. Ich will aufs Land nicht zu nahe treten, weil ich eigentlich keinen Song nicht mag. Aber dann ist Universal vielleicht auch so ein Song, wo mir die Melodie der Vocals nicht ganz so zusagt. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Time is Not a Remedy, wo wir ein Konzept haben auch, ja, wo die Lyrics unterstützt werden instrumental, wo ja im Prinzip dem Hörer ja dargelegt wird, ja, was hat es denn mit der Zeit jetzt auf sich? Und gerade wenn es dann, glaube ich, zu dem Kern der Lyrics auch kommt, wird die Musik halt sehr, sehr stark, wird das Arrangement sehr, sehr stark, sehr, sehr rockig und das ist einfach ein ganz toller Klimax, finde ich, bei Time is Not a Remedy. Und Blow Up auch eine sehr kraftvolle Nummer. Aber mein absoluter Favorite auf dem Album ist der Ender. Ich habe mich in späteren Jahren im Post-Rock wiedergefunden und dort finden wir dann schon Anklänge, die so einen langen, sich entwickelnden Klimax darstellt, der sich dann am Ende völlig entlädt und solche Nummern finde ich bis heute toll und wer vielleicht die Musik meiner oder unserer Band auch verfolgt, der wird das merken, dass dieses Konzept einfach eins ist, was auch sehr oft gern gewählt wird. Von dem her, No Flowers, Please.
Bezüglich des Endsongs, auch da habe ich wieder eine kleine interne Referenz zu den anderen Alben gefunden, die wir bislang gehört haben, weil ich habe mich da noch daran erinnert, dass wir genau das bei dem Closer von der Thursday-Platte auch sehr gelobt haben und dass das, glaube ich, auch generell Anfang der 2000er bei den, sag ich mal, Alternative oder Post-Hardcore-Bands, wie auch immer, die ein bisschen offen für das Experimentelle sind, die haben bei den Closern gerne dann mal den ganz weiten Spannungsbogen aufgemacht, was aber häufig auch solchen Bands sehr gut steht. Und da habe ich auf jeden Fall noch mal sozusagen den Vergleich zum Beispiel zu Thursday gesehen. Also bei dem Song hatte ich dann fast so ein bisschen das Gefühl gehabt, geht's fast schon in so eine Emo-Rock-Schiene, da fast schon leichte Anleihen fast schon drin. Das fand ich dann ganz spannend. Also auf jeden Fall nochmal eine Note, die ihnen auch sehr gut stand.
Das kleine Gimmick, über was ich mich gefreut habe, ist, dass bei Time is Not a Remedy sie ja sogar eine Sitar aufgenommen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund erkannt habt, aber wenn ihr sozusagen genau hinhört, hört man da sozusagen als ein Overdub so eine schöne schnarrende Sitar, die noch drüber gelegt ist. Und das sind so manchmal so kleine Details, die ich beim Album eigentlich total mochte, dass sie auch in scheinbar, sage ich mal, relativ straighten, relativ konstanten irgendwie Arrangements und Harmonien doch irgendwie so im Sounddesign immer so ein paar kleine Haken schlagen, die es nochmal total interessant machen. Und ich glaube, deswegen sind dann für mich Songs wie Easy to Love oder One More Day irgendwie nicht so stark, weil sie irgendwie da die Gelegenheit nicht so viel genutzt haben, wie sie dann irgendwie bei Songs wie ja No Flowers Please natürlich auch das irgendwie viel mehr anpacken konnten. Tim, du hast es gerade schon angesprochen. Mich würde noch gern ein bisschen interessieren, was diese Texte mit dir eigentlich gemacht haben. Also weil ich habe jetzt nochmal wirklich mir auch die Zeit genommen und die Texte irgendwie auch mal alle nochmal in Ruhe gelesen und so ein bisschen geguckt, okay, was ist so ein bisschen der Modus? Ich konnte nicht so viel direkt aus den Texten ziehen, weil sie für mich irgendwie auch mehr so vielleicht gewisse Stimmungen, gewisse Gefühle ausgedrückt haben. Aber wie ging es dir damals, heute mit den Texten der Band eigentlich? Wie wichtig waren die für dich? Frage ich auch mal so rum.
Also ich bin eigentlich so eher ein Musikhörer, der sich deutlich mehr durch die Musik selbst vereinnahmen lässt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal Time is Not a Remedy nehmen. A Remedy ist auf Deutsch, meine ich, Hilfe, Abhilfe, also so sinngemäß vielleicht so. Zeit ist eben nicht das Allerheilsmittel, also Zeit heilt eben nicht die Wunden. Und ja, wenn wir uns ja Lyrics so angucken, ja, im Großen und Ganzen so zusammengefasst, ist der Text für mich trotz der Aussage, Time is not a remedy, doch schon eine Durchhalteparole. Und von dem her kann ich mich auch noch dran erinnern. Also ich meine, jeder von uns hat ja auch schon mal irgendwelchen Herzschmerz erlebt, auch vor allen Dingen in der Jugend. Und Time is Not a Remedy ist auf jeden Fall ein Song gewesen, der mir da durch dunkle Zeiten auch geholfen hat.
Ja, ich bin da manchmal auch immer so ein bisschen gesprungen. Einerseits gibt's diese melancholischen Texte, die auch ein bisschen für mich vielleicht auch fast schon poetischer daherkommen oder so einen gewissen Weltschmerz irgendwie ausdrücken, ohne jetzt völlig, weinerlich zu sein. Aber dann gibt es aber auch ein paar Texte, wo ich nicht so ganz greifen konnte, okay, ist es jetzt so ein bisschen ironisch, ist es irgendwie augenzwinkernd, auch bei dem Easy to Love, was steckt da so ein bisschen hinter? Also da, ich meine, ich erwarte von Bands nicht, dass sie irgendwie für mich Texte haben, mit denen sie sich komplett erklären, das wäre irgendwie auch ein bisschen zu billig. Interessiert mich natürlich auch total, wie das euch ging. Genau, ich weiß nicht, Chris, hast du da ein bisschen reingefunden bei manchen Songs oder gab es da irgendwie so gewisse Zeilen oder Texte, wo du dachtest, boah, okay, die haben mich angesprochen?
Ja, also ich muss sagen, die Lyrics haben sich bei mir relativ wenig aufgetan. Also ich musste mich dann auf jeden Fall nochmal aktiv hinsetzen, um die Lyrics nochmal nachzuvollziehen. Gefühlt einfach sehr viel mehr über die Musik geht und bei mir stellt sich halt auch einfach immer die Frage, wenn eine deutsche Band Englisch singt, sozusagen, weil das schon mein Gefühl, als ich die Lyrics gelesen habe, war, dass es auf jeden Fall lyrisch auf einem einfacheren Niveau ist, als es halt meistens vielleicht bei anderen Bands ist oder dass es dann vielleicht auch auf deutschsprachig gewesen wäre und deswegen stellt sich bei mir immer die Frage, wenn eine deutschsprachige Band auf Englisch singt, okay, was ist der Zweck, wenn nicht berühmt werden oder kompatibler sein, sozusagen ist da sozusagen ist es vielleicht klangästhetisch eine Sache. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, klangästhetisch merke ich da auf jeden Fall, dass das gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch klingen würde. Leider fand ich dadurch, dass die Reime oder die Texte manchmal mir ein bisschen zu einfach nicht die Prosa war sozusagen, die mir sozusagen sehr angesprochen hat. Es gab Songs, die ich sehr gut lyrisch fand. Also I Can Wait zum Beispiel fand ich ganz gut. Und da hat man auch lyrisch sehr stark die Referenz zu OK Computer gehört. So eine, sag ich mal, ja, Gesellschaftsmedienkritik, die ich da so ein bisschen durchhöre. Also da sieht man auch so ein bisschen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das so ein großes Thema ist, sondern dass mehr halt verschiedene Themen beleuchtet werden. Und so ein bisschen, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, dass manche Songs ein bisschen direkter sind und dann vielleicht auch weniger diese Qualitäten haben, die wir jetzt alle drei ja auch schon sehr nach vorne geschoben haben. Gerade in den Songs, die diese Facetten dann mehr haben, fand ich die Lyrics dann meistens auch ein bisschen spannender. Und ja, so erweckt sich fast so ein bisschen der Eindruck, als wäre das so fast Musik aus zwei Zeiten. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob ihr da nochmal einen Einblick zu hat, ob da ein Konzept hinter erklärt worden ist und vor allem halt auch, ob die Band irgendwann mal erklärt hat, warum sie denn Englisch statt Deutsch singt.
Da bin ich ganz ahnungslos.
Keine Hintergrundinformationen.
Zwei Sachen. Die erste Sache ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie textlich stärker werden über die Jahre. Also wenn ich mal auch die späteren Sachen angucke, finde ich die, glaube ich, durch die Bank weg eigentlich besser. Oder habe das Gefühl, dass da mehr so, genau, mich mehr anspricht. Irgendwie bessere Texte schreiben, aber das ist vielleicht auch völlig kontingent, wie alt man ist und wann man was hört. Aber mich würde jetzt andersrum interessieren, Tim, du bist ja in der glücklichen Lage, dass du selber Sänger in einer Band bist, Deutsch-Muttersprachler, aber englische Texte singst. Warum? Und bei Slut haben wir ja genau den gleichen Fall. Wir können Slut nicht fragen, aber wir können dich fragen, Tim, warum machst du das eigentlich? Und wäre für dich Slut im Prinzip da auch so ein Beispiel, warum man es machen sollte?
Ja, also ich habe da natürlich Gedanken zu, oder wir können hier an der Stelle eine Annahme treffen. Und zwar höre ich persönlich lieber englischsprachige Bands, beziehungsweise bin natürlich stärker von englischsprachigen Bands beeinflusst. Und für mich spielt da dieser Einfluss eine gewisse Rolle. Und zwar insofern, dass man, ja, wo wir schon bei der Klangästhetik waren, bei der Phonetik, im Englischen die Phonetik, ja, Klangästhetik für mich einfach irgendwie ermatcht mit meinem Empfinden. Und darüber hinaus gibt's da auch das Argument vielleicht, was man anführen kann, dass man ja, eben viel offener formulieren kann, ne? Wenn man auf Deutsch schreibt, dann haben die HörerInnen zumindest hierzulande natürlich, können viel genauer die Lyrics, auf die man so schreibt, auf den Prüfstand stellen. Und bewegt man sich im Englischen, kann man doch vielleicht so ein bisschen allgemeingültiger auch schreiben, dass eben doch mehr Leute die Möglichkeit haben, eben ihre, ja, Referenzen dann zu knüpfen zu den Dingen, die man so schreibt. Aber ob das bei Slut so ist, ist natürlich nur eine Annahme.
Das ist ja die ganz andere Frage. Mich führt das so ein bisschen zu diesem Gedanken, der manchmal auch sagt, dass dann eigentlich Kreativität entsteht oder Kreativität gefordert ist, wo wir uns eigentlich mit begrenzten Mitteln etwas versuchen umzusetzen, wo wir uns also gewisse Grenzen manchmal auch selber auferlegen und erst dadurch eigentlich aus gewohnten Wegen irgendwie ausbrechen. Und in diesem Sinne wäre dann die beschränkte Möglichkeit, als Nicht-Englisch-Muttersprachler trotzdem einen Text auf Englisch zu verfassen und damit auch ein begrenztes Vokabular, nicht nur ein Manko. Also natürlich werde ich niemals so schreiben können wie eine Muttersprachler und das wird man auch erkennen. Aber ich bin dazu genötigt, Dinge vielleicht einfacher oder anders zu sagen, als ich sie als in meiner Muttersprache sagen könnte. Und dadurch schaffe ich sie aber auf sie auf eine ganz andere Art und Weise eigentlich zu sagen. Und das ist vielleicht auch etwas, was hilft. Also ich habe gar nicht das Problem, dass ich 20 Wörter habe für ein Gefühl, was ich ausdrücke, sondern ich kenne nur eins. Das muss ich jetzt hinschreiben und dann habe ich halt irgendwie einen Text, mit dem ich arbeiten kann. Vielleicht ist das auch eine Dimension, die manchmal reinspielt. Ja. Es ist nur eine Vermutung. Also ich meine, wir haben bei uns war es ja im Prinzip andersrum. Also wir haben in unserer Band wurde Deutsch gesungen, weil es genau andersrum war und weil gesagt wurde, immer wenn ich Englisch singe, weiß ich, dass es klingt wie ein Deutscher, der versucht Englisch zu klingen und nicht wie ein Englisch-Muttersprachler. Genau. Und das möchte ich nicht und deswegen, also, aber genau, vielleicht auch einfach genau wie du sagst, was man hört und welche Klangästhetik einem gefällt und einem vertraut ist und die man auch selber versucht dann irgendwie ein bisschen nachzueifern und nachzustreben, ist dann die man irgendwie auch sucht in den Bands und in der Musik, die man dann irgendwie macht. Hörst du heute noch Slut? Ist das sozusagen noch, das wäre vielleicht so ein bisschen meine langsame Ausgangsfrage vielleicht, Slut Quo Vadis, aber auch, also zum einen, hörst du noch Slut? Was hörst du von Slut? Also welche Rolle spielt sie so noch für dich? Oder inwieweit ist sie auch ein musikalisches Fotoalbum? Und du hast es gerade auch ein bisschen angedeutet, aber ich frage auch gerne nochmal nach, wo zeigt sich Slut vielleicht in deiner eigenen Musik heute? Wie viel ist davon heute noch da, auch vielleicht in der Musik, die du machen möchtest?
Also kommen wir vielleicht erstmal zu der ersten Frage. Ich höre durchaus nach wie vor Slut. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Also nach Möglichkeit habe ich mich darum bemüht, sämtliche Vinyls von Slut zu akquirieren. Ich glaube, die einzige.
Die ersten Mal gibt es, glaube ich, gar nicht auf Platte,
oder? Ich komme gerade nicht drauf, wie diese ockerfarbene heißt.
For Exercise and Amusement.
Genau, die habe ich auf jeden Fall auch. Die danach nicht.
Interference.
Interference. Die fehlt mir noch. Lookbook gibt es leider nicht auf Vinyl. Ich hoffe, da legen sie nochmal irgendwann nach. Ansonsten ist es mir gelungen, den Rest in den Plattenschrank zu stellen. Und da wir hier auch regelmäßig Platten hören, kommt es durchaus vor, dass eine Slut-Platte auf dem Plattenteller landet. Aber ansonsten, die Musik hat mich stark beeinflusst damals. Also ich meine, als man angefangen hat, in Bands zu spielen, da war das Vermögen, irgendwie Songs zu arrangieren, Songs zu schreiben, bei weitem nicht so ausgebildet, wie es heute der Fall ist, nach jetzt mittlerweile auch 20 Jahren. Damals hat man davon geträumt, Songs zu schreiben, die in die Richtung gehen. Das ist natürlich nicht gelungen, aber um dann auch auf die Frage zurückzukommen, inwiefern beeinflusst mich Slut heutzutage noch? Also ich würde sagen, dass die Sounds, die Gitarrensounds definitiv so in der eigenen Ästhetik, wie kreiere ich Gitarrensounds, nach wie vor noch eine Rolle spielt und auch überhaupt, wie Songs instrumental ausstaffiert werden. Also ich denke mal, da gehen wir ähnlich vor und ich nannte es ja schon, also ich glaube, man wird ja musikalisch sozialisiert und ich denke so eine gewisse Basics sind mir damals durch die Musik eingeflößt worden, die auch bis heute immer noch da sind und genau, deswegen würde ich sagen, Slut haben bis heute auch auf meine eigene Musik einen Einfluss, was natürlich auch eventuell damit zusammenhängt, dass man es auch immer noch hört.
Genau, ich glaube, in meinem Fall ist es ein bisschen dünner. Also auch ich bin ja, wie gesagt, kein unbeschriebenes Blatt, was Slut betrifft. Aber ich habe sie, glaube ich, nicht mehr an dieser vielleicht ganz entscheidenden Zeit der, musikalischen Identitätsfindung entdeckt, sondern sie kam bei mir einfach ein bisschen später rein. Deswegen kann ich es bei mir, glaube ich, wirklich knapper fassen, dass ich sage, so sehr ich auch die bis heute mag und auch irgendwie gerne höre, ist sie für mich nicht so einer der ersten Referenzen, die sich in meinem Spielen zeigt oder in der Art und Weise, wie ich an Songs rangehe. Wobei ich natürlich auch immer als Hinweis sagen muss, ich bin Schlagzeuger und kein Gitarrist. Das heißt, ich höre ja immer auch bei Bands andere Sachen und Slut ist für mich jetzt keine Band, die mit ihrem, also in der der Schlagzeuger irgendwie ganz besonders heraussticht als irgendwie das ganz typische Aufregen an dieser Band. Der trommelt wunderbar auf diesem Album, also sie macht einen fantastischen Job. Aber es ist jetzt irgendwie für mich jetzt nicht ein Act, den ich denke, okay, wenn ich irgendwie spannendes, neues, aufregendes Drumming suche oder irgendwie kreative neue Parts will, höre ich diese alten Slut-Platten oder auch vom Sound her, sondern da würde ich sagen, da macht er eine grundsolide Arbeit, die ich aber auch bei anderen Acts vielleicht auch schon vorher für mich entdeckt habe, die mich dann einfach, weil sie früher dran waren, mehr geprägt haben. Genau, das vielleicht dazu. Und Chris, hörst du denn Slut noch weiter oder hast du sie jetzt abgespeichert als diese komischen süddeutschen Cousins von No Twist, die nach Placebo klingen? Und im Zweifelsfall höre ich Radiohead oder kriegen sie von dir jetzt noch eine Chance und werden weitergehört?
Ja, ich muss ehrlich sein, also ich habe das Album sehr gerne und gut gehört und ich finde, das ist ein grundsolides, bis sogar ziemlich starkes Rockalbum aus der Zeit. Was ich, glaube ich, da trotzdem immer noch so ein bisschen, das Gefühl, was mir da immer so ein bisschen durchkam, einfach ganz persönlich mit meiner eigenen musikalischen Sozialisation, ohne diese historische Verknüpfung, diese eigene biografische Verbindung zu Slut, das habe ich woanders schon alles mal so ähnlich gehört. Und deswegen hat mir, glaube ich, jetzt an dem Album konkret, glaube ich, ein bisschen die Eigenständigkeit bis auf bei einzelnen Songs gefehlt, dass ich jetzt sagen würde, das wird jetzt irgendwie mal neues, irgendwie, das schießt jetzt hoch in meine Bestenliste und verändert quasi alles, was ich über Musik gewusst habe. Ich muss aber sagen, dass ihr jetzt gemeint habt, dass die Band sozusagen nach hinten raus immer experimenteller, elektronischer geworden ist, lässt mich wiederum, glaube ich, da nochmal reinschauen und reinhören. Einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade das, also das war mit das Interessanteste, was ich an der Band gehört habe und auch gerade diese experimentelleren Radiohead-esken Passagen, die dann aber doch dann stoppen, bevor es ganz experimentell wird, sind durchaus was die, sag ich mal, Post-OK Computer Radiohead dann ja so ein bisschen aufgegeben haben. Und dann kann Slut ja vielleicht da auch einen Platz für mich, eine Lücke für mich füllen. Also von daher bin ich sehr dankbar drum, dass das jetzt in diesem Podcast aufgekommen ist und vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer auch vielleicht nochmal eine tolle Neuentdeckung. Da bleibt mir jetzt final, falls von euch jetzt keine weiteren Einschübe noch kommen, eigentlich nur noch die Frage, welche Songs wir denn auf unsere Highlight-Playlist packen wollen.
Tim, ja, Tim, du hast natürlich den Vorrang. Du darfst dir als erstes den Song aussuchen, den du als totalen Anspieltipp vom Album nennen
willst. Also, ich glaube, dadurch, dass ich mir sehr sicher bin, dass einer von euch No Flowers Please nennen wird, wenn ich es nicht tue, sage ich doch einfach mal Time is not a remedy.
Alles klar. Chris, was schmeißt du noch in den Hut?
Ich glaube, ich würde Reminder nehmen. Ja. Weil ich da den Bass einfach sehr schön fand. Ich fand die Hommage an Radiohead, Muse schön, fand aber, dass da genug Eigenständigkeit dabei war. Das ist für mich ein Song, auf dem ich mich bei jedem Mal, bei jedem Durchgang irgendwie sehr gefreut habe, wenn der kommt.
Ja, jetzt darf ich natürlich nicht Tim in den Rücken fallen und sagen Something to Die For. Obwohl das auch eine wunderschöne Ballade ist, die eigentlich, über die wir jetzt gar nicht mehr ausführlich explizit immer gesprochen haben. Aber ich nehme natürlich No Flowers, Please, weil das einfach ein heftig geiler Closer für das Album ist und wirklich auch eine wirklich spannende, total spannende Seite zeigt. Und auch das Album im Ganzen finde ich auch einfach ziemlich gut widerspiegelt durch seine dynamische Range, die das mitbringt. Genau. Ja, dann bleibt mir erstmal auch nichts weiter zu sagen als vielen Dank, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen kleinen Einblick in deine Jugend, deine musikalische Früherziehung mit Slut uns gegeben hast an dieser Stelle. Also vielen Dank dafür. Ich habe heute viel gelernt. Danke, Chris, dass du dir die Zeit genommen hast, das ganze Krams anzuhören, auch wenn du die Hälfte davon von anderen Bands schon kanntest. ich hoffe, du konntest auch ein paar Lücken schließen und sei es vielleicht nur der Missing Link zu The Intersphere. Dem werden wir sozusagen detektivisch nachgehen. Und natürlich danke auch sonst an alle Hörerinnen und Hörer, die irgendwie heute wieder dabei waren. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns irgendwie gerne einen Kommentar. Wenn ihr irgendwie auch selber Slut gehört habt, vielleicht andere Alben, viel mehr, gibt uns gerne irgendwie Hinweise. Wir freuen uns total über jede Form von Feedback. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und freue mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.